Herzlich willkommen bei Igel. Ihr seid wieder im Garten mit Eva
und Lisi.
Wir erklären euch alle 2 Wochen, warum euer Garten wichtig ist für die Zukunft.
Genau, weißt du noch, was wir letztes Mal erzählt haben oder über was wir geredet haben?
War letzte Folge kompostieren? War das letzte Folge? Weißt du
noch? Ja, ich glaube schon.
Ja. Warte, ich schau nochmal
kurz. Nein, das letzte war diese kurze Episode zum Thema Wasser im Kohlenstoffkreislauf. Weißt du noch,
ja,
was da. Was wir da geredet haben.
Ja, das ist, was ist ja, dass das Wasser halt ja auch CO2 aufnimmt auch und dann, aber dann erhitzt sich nicht das Meer. Oder?
Das ist, nein, nicht durch das, aber also, durch den Klimawandel erhitzt sich das Meer, das ist halt auch ein Problem, aber ja. Wir haben es jetzt im Kohlenstoffkreislauf drinnen, weil es eben auch CO2 aufnimmt und da ja. eigentlich der wichtigste oder größte Kohlenstoff, also CO2-Speicher ist, oder Speicher, ja, Puffer ist.
Ja.
Genau.
Okay.
Aber es versauern die Meere dadurch, das ist das Problem.
Ah ja,
genau. Genau. Okay. Ja, wir bleiben bei dem Thema Wasser.
Aha.
Diesmal aber nicht so in so abstrakt mit dem Thema abstrakt. Garten verbunden, sondern ganz konkret, wie kann man Wasser sparen im Garten?
Mhm.
Ja, wo ist ein Wasser wichtig im Garten?
Natürlich beim Gießen und die Pflanzen brauchen ja Wasser, damit sie wachsen und gedeihen können.
Mhm, genau.
Und dann spielt der Regen auch eine wichtige Rolle. Und ja, im Endeffekt, ja, man kann das dann in einen Wassertrog sammeln.
Genau. Ja, also wir fokussieren uns halt auf das Thema Gießen eigentlich und wie man halt richtig gießen wird. Oder wie man möglichst...
Wir haben am besten eine Gießkanne. Okay, tschüss.
Oder ein Schlauch.
Ja.
Also wie man halt Gießen kann, dass man halt möglichst wenig Wasser verbraucht. Und in der nächsten Episode wird es dann auch mehr um dieses Thema Regen- oder Extremwetterereignisse gehen, was ja dann auch wieder mit dem Klimawandel zu tun hat. Und das schauen wir uns nächstes Mal an.
Hagel. Ja.
Tja. Ja, also Wasser ist, wie du gesagt hast, lebensnotwendig für alle Lebewesen. Vor allem die Pflanze braucht Wasser für die Photosynthese. Das haben wir ja in der ersten Episode schon gehabt. Also zu Kohlenstoffkreislauf. Pflanze, das war dann später erst, aber Photosynthese haben wir auf jeden Fall schon gehabt. Und die Pflanzen brauchen eben Wasser und CO2, um daraus dann in der Photosynthese Biomasse zu erzeugen. Das heißt, dass da eigentlich das Wasser direkt in die Pflanze eingebaut wird. Also es wird halt umgewandelt in Zucker, aber ja.
Das haben wir ja schon gemacht, das könnt ihr euch gerne nochmal anhören.
Also es ist ja so, dass jetzt wie bei uns, dass wir jetzt Wasser brauchen zum Trinken, damit wir Flüssigkeit in uns haben und weil wir halt Flüssigkeit brauchen und wir zu 70% oder so aus Wasser bestehen. Die Pflanze braucht es wirklich, um
zu leben.
Also ja, um halt Zellen aufzubauen. Jetzt sind dann, dass die Zellen damit gefüllt werden, für das braucht es auch, aber sie braucht es auch zum Aufbauen. Also eigentlich kann man sagen, wir sind jetzt nicht nur zu diesem Prozentsatz, hier so als Menschen, sind wir nicht zu diesem gewissen Prozentsatz Wasser, das wir wirklich als Wasser in uns haben oder als Flüssigkeit in uns haben, sondern eigentlich sogar noch mehr, weil in allem, was wir essen, also wir essen ja Pflanzen oder Tiere, die vorher Pflanzen gegessen haben, und da ist ja schon, steckt ja dann schon Wasser drinnen, das die Pflanze vorher umgewandelt hat in Photosynthese. Das heißt, auch alle Moleküle, aus denen wir bestehen, das ist mal vor nicht allzu langer Zeit Wasser gewesen. Mhm. Ein Teil davon. Kohlenstoff ist CO2 gewesen.
Ja, ja. Ja, ich verstehe das was.
Die Pflanze braucht das Wasser, eben Biomasse aufzubauen, aber eben auch, um dann die Zelle mit Flüssigkeit zu füllen. Eigentlich das größte Zellorganell, was dann so Zellorganell ist. Also wir Menschen haben zum Beispiel Leber, Magen, solche Sachen. Wir haben auch in der Zelle Zellorganellen und die Pflanze hat auch in der Zelle Zellorganellen. Die unterscheiden sich zwischen pflanzlichen Zellen und tierischen Zellen ein bisschen. Da ist zum Beispiel also das endoplasmatische Retikulum oder der Zellkern oder die Mitochondrien oder die Chloroplasten, das sind alles Zellorganellen. Und in einer Pflanzenzelle ist speziell, das haben wir Menschen nicht, gibt es eine Vakuole. Und eine Vakuole ist ein Zellorganell, das im Normalzustand prall mit Wasser gefüllt ist. Das sorgt dafür, dass die Pflanze halt schön fest und knackig ist. Also dass das halt auch schön stabil steht, die Pflanze. Das, dafür wird es auch die Zellwand bei der Zelle dann auch, aber diese Vakuole sorgt dann dafür, dass das dann eben schön prall ist, die Zelle. Da in dieser Vakuole sind dann auch zum Beispiel bei Giftpflanzen Gifte drinnen, Es können auch Farbstoffe drinnen sein, die zum Beispiel bei den Blüten dann dafür sorgen, dass Blüten halt eine gewisse Farbe haben. Sie haben auch eine Speicherfunktion bei manchen Zellen, also da werden halt Sachen eingespeichert, irgendwelche Aufbaustoffe halt. Oder zum Beispiel Gerbstoffe können da auch drinnen sein. Bei Blättern, bei Eichen, Eiche zum Beispiel, die hat ja viel Gerbstoffe, das ist in der Vakuole drinnen. Da eben ist wichtig, dass die Pflanze immer halt gut mit Wasser versorgt ist, damit diese Zelle, damit diese Vakuole gut mit Wasser gefüllt ist. Und da halt die Prozesse, wo die halt gebraucht werden, die Sachen, dass das auch gut ablaufen kann. Und was weiß man, wenn man dann halt wenig gießt und die Pflanze schlaff wird, dann wird eben das Wasser in diese Vakuolen immer weniger. Deswegen müssen wir auch gießen, außer es regnet genug und wir haben die Pflanzen alle im Boden drinnen, aber gerade wenn man Töpfe hat und da Pflanzen drinnen, dann muss man gießen, weil das halt nicht so viel Wasser speichern kann. Jetzt ist die Frage, was muss man beim Gießen alles berücksichtigen oder was braucht man beim Gießen alles?
Eine Gießkanne oder einen Schlauch braucht man. Und was ich als Kind, ich weiß nicht, ob das nur ich war, ich glaube nicht, aber ich habe als Kind immer die Pflanze an sich gegossen, also die Blätter gegossen. Und dann hat es immer geheißen, du musst es unten gießen, du musst es bei der Erde gießen. Hat für mich halt keinen Sinn gemacht, weil wie sollte die Pflanze ans Wasser kommen, so? Weil die Erde kriegt das Wasser. Also man sollte halt möglichst bei der Erde gießen an der Pflanze. Also ja. Und immer schauen, wie viel Wasser die Pflanze braucht, weil wenn eine Pflanze zu viel Wasser kriegt, jetzt zum Beispiel so, weiß nicht, es braucht ein wenig Wasser, so ein Kaktus zum Beispiel. Also ich habe viel Kakteen in meinem Zimmer und ich weiß nicht, wie lange ich den immer gegossen habe, aber da braucht man auf jeden Fall nicht so viel. Jetzt Mama hat zum Beispiel einen Oleander, das kann man, braucht man viel Wasser. Also so nicht unter und beziehungsweise übergießen, kommt auf die Pflanze drauf an, steht meistens eh drauf, wie viel Wasser das braucht.
Du hast aber schon sehr wichtige Sachen gesagt. Ich habe es ein bisschen zusammengefasst in was braucht man zum Gießen, wie soll man gießen, also Technik und so. Oder wie als Mensch, wie soll man uns verhalten beim Gießen?
Freundlich gegenüber der Pflanze, ja, nicht weder.
Wie oft soll man gießen und auch den Zeitpunkt. Ja, ich fange an mit was braucht man zum Gießen. Man braucht einmal Wasser. Also was soll man, was soll man eigentlich vergessen? Das haben wir gut, dass irgendwo Wasser hat.
Der Wasser oder Pflanze.
Also beim Wasser ist so, dass es wichtig ist zu berücksichtigen, welche Inhaltsstoffe hat das Wasser und welche Temperatur. Also der Zustand des Wassers ist da relevant.
Nur so Eisklotzen. Das ist halt so, hey, du hast Wasser.
So Stück für Stück wird da was beigegeben. War eine Möglichkeit. Nein, ich glaube, da hat der Fritz ein bisschen. Also ideal ist, wenn man Regenwasser nutzen kann. Weil es schon zum einen das Trinkwasser, das ist bei uns in Österreich in den meisten Regionen jetzt nicht so voll tragisch, weil wir eh viel Wasserreserven haben, aber gerade im Osten Österreichs und auch in Regionen generell, wo es in anderen Ländern, wo es nicht so viel Wasser gibt, ist natürlich das wichtig, dass man das sauber, also das voll gute saubere Wasser, dass man das schont und Regenwasser nutzt. Und das hat auch noch den Effekt, es ist besser für die Pflanze, weil gerade jetzt da bei uns in der Region, das ist sehr ein kalkhaltiges Wasser und das ist zu basisch. Also wir haben schon immer gehabt, Säure und Basen und so. Ja. Und das Regenwasser ist ein bisschen saurer und entspricht eher dem, was die Pflanze braucht. Gewisse Pflanzen können mit dem nicht sehr gut umgehen, wenn da so viel Kalk drinnen ist im Wasser.
Weil normalerweise hätten die Pflanzen ja, wenn das, also das Regenwasser, das hätten die ja auch so. Also würden die jetzt nicht im
Regenwasser oder Grundwasser haben sie halt normalerweise auch, aber halt
ja, es das ist, es ist das Natürlichste eigentlich. Genau. So.
Und wie kann man das jetzt nutzen? Also wenn man jetzt ein Haus baut oder irgendwie den Garten neu anlegt, ist natürlich super, wenn man da gleich einen Regenwassertank irgendwo einbaut. Den gibt es eh für das Plastik jetzt. Bei unseren Eltern ist er ja aus Beton. Das ist ja so Zisterne.
So, was ist das?
Zisterne. Das ist also, ein unterirdisches Wasserbecken sozusagen.
Ach, das ist einfach das vom Trog.
Genau,
so
vom Trog.
Ah, genau. Ach so, jetzt verstehe ich das System. Nach 14 Jahren habe ich es verstanden, wie unser Trog funktioniert, woher das Wasser kommt.
Also man pumpt nicht das Grundwasser auf. Weil das ist
das, ja, das
da rinnen, also genau, da rinnen alle Regenrinnen zusammen, oder was sind nicht alle, aber halt so. Die Regenrinnen rinnen da unten in die Zisterne rein. Und das ist bei den Regenwassertanks auch so, dass da die Regenrinnen hingeleitet werden. Und da kommt vom Dach da unten das ganze Wasser.
Das Faszinierende, was ich gehört habe. Wow.
Hast du was gelernt?
Ja. Schaut, wie der Druck funktioniert.
Genau. Also im Pisten ist, wenn man eben sowas einbaut, dann hat man gleich einen großen Tank und mit dem kommt man gut übers Jahr. Da kann man das ganze Jahr dann Regenwasser nutzen.
Mhm.
Vor allem, weil das ist dann zum Beispiel, wenn man jetzt der Schnee kommt im Winter und das schmilzt, dann kann man es ja nicht wirklich brauchen im Winter oder in der kalten Jahreszeit, weil das ja dann die Pflanzen nicht brauchen. Und dann rinnt es einfach da in die Zisterne und kann sie da sammeln.
Das kann so faszinierend. Das ist unglaublich.
Ja, das ist der Check, dass du
mir wusstest. Ich habe mir gedacht, so, ich lade da oben das Wasser ein. Was passiert dann damit so? Und jetzt habe ich gerade so ein Bild vor Augen, so eine Skizze, wie das ausschaut. Und ich bin so richtig so,
Ja, gut. Also wir haben da einen Tank in der Erde.
Cool.
Aber du hast die Fotos gesehen von der Baustelle, oder?
Ja, aber glaubst du, die checkt es?
Ja, okay.
Das war immer so unlogisch. Ihr steht auf diesem Ding drauf, aber was ist das? So, ja, jetzt ist deine, hä?
Genau, ja, also okay. Da haben wir uns ein Regenwasserbehälter. Ja, da muss man das natürlich wieder irgendwo aufpumpen, aber da gibt es dann zum Beispiel diese Handpumpe, wie es wir haben, oder wie es uns Eltern haben.
Bisschen alt.
Ja, das ist halt schön und so.
Schöner
ja.
Alter Romantikgarten.
Genau.
Gartenpuppe.
Super ist natürlich dann auch, wenn man da irgendwie dann einen Schlauch anschließen kann, weil dann kann man auch mit dem Schlauch gießen. So wie es bunt ist, muss man mit Regen Gießkanne gehen. Man kann auch sozusagen, wenn man es nicht umbaut, da gibt es so große Wasserbehälter, so weiße, vielleicht hast du das schon mal gesehen, so dieses ein Kubikmeter Wasser, also so einmal ein Meter, einmal ein Meter. Steht man manchmal in einem Garten so, in so einem Gittercontainer und
ja,
da
doch,
kann man zum Beispiel einfach das kann man irgendwo hinstellen auf eine Palette oder so, dass man es halt verstellen kann auch vielleicht. Da hat man dann eigentlich auch eine gute Menge an Wasser, eben einen Kubikmeter und ja, da kann man auch Regenwasser sammeln über die Zeit hinweg. Ist natürlich dann nicht so groß wie jetzt so ein riesengroßer Regenwasserbehälter, den man sich eingraben kann. Man kann dann natürlich auch einfach Regentonnen aufstellen, bei der Regenrinne idealerweise, da gibt es dann so verschiedene Möglichkeiten, wie man dann das Regenwasser aus der Regenrinne rauslässt. Entweder man hat so eine Klappe, die man aufmachen und zumachen muss, weil, also aufmachen, wenn es halt regnet und dann zumachen, wenn es voll ist, die Regentonne, muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt aber auch so Regenwassersammler, die quasi, die muss man dann mit der Regentonne wirklich zusammenbauen, sozusagen. Und da rinnt dann so lange das Wasser um mich, bis die Regentonne voll ist. Und wenn die voll ist, das ist dann das Niveau, wo der Regensammler ist, dann quasi rinnt es wieder zurück oder halt einfach runter. Also das ist automatisch, da braucht man dann irgendwie was auf und zu machen, wie man halt bei der Klappe da machen muss.
Ein wichtiges Ding, das wäre euch am Trog, bei euch am Regenwassertrog-Ding, ein Holzbrett rein, weil, magst du es jetzt?
Ja, sonst passiert es eigentlich wie bei uns, dass dann irgendwelche Tiere ertrinken, wie zum Beispiel bei uns ist das Eichhörnchen leider ertrunken in der Regentonne. Und es war voll deppert, weil ich habe eh gewusst, dass man das machen muss, dass man irgendwas rein tun muss und wir haben über geredet mit meinem Freund, dass wir das machen sollen endlich und was wir das reintun sollen. Und dann haben sie halt beide irgendwie nicht gescheit gewusst, was wir jetzt rein tun sollen und haben nicht wirklich drüber nachgedacht und ja, jetzt steht da halt so ein Stamm drinnen, einfach so, halt, dass die halt die Tiere ausgehen können, ausgeklettern können.
Die Animals.
Genau.
Das war
schon sehr schockierend, wenn wir das gesehen haben. Und vor allem das Eichhörnchen war so lieb. Ja, vielleicht kommt wieder mal eins. Ja, also irgendwas reingeben, dass die Tiere rauskommen, ist jetzt auch wichtig für Eichhörnchen zum Beispiel, aber auch für irgendwelche
für Kröten,
ja, Kröten oder so. Ja, genau. Was dann auch noch wichtig ist für die Pflanze, oder was man berücksichtigen kann sollte, dass das Wasser dann für die Pflanze super ist, wenn es von der Temperatur her jetzt nicht voll kalt ist oder auch nicht voll heiß, also nicht kochen logischerweise, aber es sollte jetzt so halt Lufttemperatur oder Bodentemperatur zumindest haben. Weil normalerweise das Wasser als auch nicht, so wie es aus der Leitung rauskommt, ist ja voll kalt und so kennen es die Pflanzen ja eigentlich nicht, sondern es ist ja normalerweise einfach, weil wenn der Regen kommt zum Beispiel, ist es jetzt auch meistens im Sommer vor allem ein bisschen wärmer. Das war jetzt das Wasser, also wie muss das Wasser sein. Wir haben jetzt ja schon über das geredet, wie man das Regenwasser sammeln kann. Mhm. Dann ist jetzt immer die Frage, wie kommt dann das Wasser aus meinem Sammelbehälter zur Pflanze? Das kann man entweder mit der Gießkanne machen, wie du schon gesagt hast, oder wenn man einen Schlauch hat. Also wenn man den Schlauch anschließen kann, ist das natürlich auch super, weil dann muss man nicht wegen eben einzelnen Druck immer gehen, sondern da kann man auch dann rumspritzen. Was auch noch geht, ist, dass man schaut, gibt es Systeme, die halt nicht jetzt auf einmal das Wasser hinbringen, sondern die automatisch halt so Tröpfchenbewässerung haben oder wo es einfach irgendwo auftrast vielleicht und dann rinnt es einfach eh dorthin, wo es hin muss, weil da die Schläuche so schon verlegt sind. Und das ist dann meistens eben so Tröpfchenbewässerung, wo halt aus dem Schlauch immer nur so ein bisschen was rausgetropft. Das ist so ein bisschen durchlässiger Schlauch. Und das ist eigentlich sehr gut, eben wenn man sehr bequem ist, weil entweder lässt es eh einfach die ganze Zeit offen oder lässt es einfach zu gewissen Tageszeiten, dreht es auf und lässt halt für eine Stunde oder so, bis es halt so befeuchtet ist. Da braucht man dann eigentlich meistens einen Wasseranschluss, wo halt wirklich eben dauernd das Wasser herkommt, weil das muss halt dann ein bisschen laufen. Beim Gießen hast du schon ganz richtig gesagt, das ist wichtig, dass man möglichst nahe am Boden gießt und nicht die Pflanze selber, also nicht die Blätter. Ja. Weil die Pflanze kennst du, wenn es regnet, dann wird es halt ein bisschen nass. Das ist eh klar, aber wenn man wirklich mit der Gießkanne da so drüber das ist halt viel der starke Regen. Und genau, das ist auch noch gut, wenn man das beherzigt, dass man wirklich schaut, dass man möglichst am Boden gießt.
Ich war auch klein.
Ja, dann ist eh gleich die Frage, wie oft soll man gießen? Da ist das Prinzip, dass es generell wichtig ist, einfach den Boden, dass der einfach gut durchfeuchtet ist, dass eine gute Bodenfeuchtigkeit da ist. Es wird jetzt nicht voll nass sein die ganze Zeit, weil das dann auch für die Pflanzen schlecht ist. Vor allem gibt es dann gewisse sehr sensible Pflanzen, wie zum Beispiel Lavendel, der mag das überhaupt nicht, wenn er im Nassen steht. Gerade für so mediterrane Kräuter, das ist gut, wenn es einmal wirklich auch abtrocknet. Es ist ja nicht tragisch, wenn es nur die Oberfläche abgetrocknet ist, das ist ja eh normal. Aber quasi, wenn man es dann ein bisschen abgekroppt, dann sollte es da unten einfach ein bisschen Feuchtigkeit haben. Auf das sollte man halt schauen. Damit der Boden halt so quasi, das ist halt das Natürliche, wie es ist, weil es regnet einmal, dann ist immer alles gut nass. Und dann regnet es halt vielleicht 2-3 Tage nicht. Und das sollte man eben auch so ein bisschen imitieren, dass man halt sagt, man gießt halt eben alle 3 Tage oder alle 2 Tage nur. Mhm. Und da dann, oder ich weiß nicht, ich glaube, ich gieße jetzt eigentlich nur alle, also einmal in der Woche oder so, wenn es jetzt nicht voll heiß ist. Und dann halt da dafür voll viel gießen. Also dass wirklich der Boden oder der Topf halt wirklich schön durchfeuchtet ist, durchnässt. Und dann halt wirklich bis nach unten das trinkt. Das ist jetzt, vor allem im Topf ist es ein bisschen schwieriger, weil der nicht so viel Platz hat. Der ist jetzt relativ schnell mal voll, sage ich jetzt. Aber gerade wenn man jetzt irgendwie Pflanzen gießt, die irgendwo in einem Beet stehen oder so, da sollte man schon überhaupt gießen sollte. Aber wenn man gießt, dass man da wirklich einfach viel auf einmal gießt, dass das wirklich schön in den Boden eindringen kann und weit runter sickern kann, weil dann speichert es ja länger. Wenn man nur immer so ein bisschen oben drauf gießt, dann verdunstet das voll rasch wieder, weil da halt die Sonne hinkommt und das aufwärmt und so. Aber wenn das jetzt so durchfeuchtet ist, dass es das wirklich weit oben sinken kann, dann bleibt es länger im Boden und es hat auch noch den Effekt, dass die Pflanzen tiefere Wurzeln machen müssen. Wenn sie quasi eh jeden Tag ein bisschen was kriegen, dann bleiben sie halt dann nur oben mit anderen Wurzeln, weil sie eh genug haben, und gehen nie weit oben. Und wenn es eben wenig, aber dafür dann viel gießt und dann wird es wieder ein bisschen eher trockener, machen die Pflanzen eben längere Wurzeln, kommen mehr zum Grundwasser oder einfach generell erschließen sie mehr Raum mit anderen Wurzeln und sind dann auch von der Nährstoffversorgung her besser dran. Und jetzt, wenn es zum Beispiel Wind geht oder so, dann stehen sie auch stabiler da. Dafür ist es eben auch wichtig, dass der Boden gut durchwurzelbar ist und dass es da nicht irgendwo voll die Schicht gibt. Das ist, deswegen sollte man auf Bodenverdichtung aufpassen. Das ist zum Beispiel in der Landwirtschaft da ein großes Problem, wenn die pflügen immer. Dann hast du nach 30 cm ungefähr so voll die feste Schicht, wo keine Wurzeln durchkommen. Deswegen erforscht man da gerade, wie man halt ohne zu pflügen, ohne den Boden umzudrehen, halt das Feld bewirtschaften kann, um dann eben zu gewährleisten, dass die Pflanzen, die haben ja teilweise meterlange Wurzeln, gewisse Sorten, ja, also gewisse Kulturen, dass die das wirklich auch machen können und dann gut dastehen und dann eben so Probleme gibt, dass die Pflanzen umfallen. Und eben da sollte man eben schauen, dass der Boden gut krümelig ist und dass da ein gutes Leben drinnen ist, weil dieses Bodenleben auch mir dafür sorgt, dass Humus aufgebaut wird, dass das ein gutes Verhältnis zwischen Wasser und Luft da hat. Das hilft der Pflanze auch sehr. Und da sollte man eben nur organisch düngen, um eben dieses Bodenleben zu fördern. Und dann kann man den Boden auch hacken, also auf der Oberfläche ein bisschen halt so, was das aufkratzt sozusagen. Mhm. Weil wenn das jetzt flach ist, dann ist auch so ein bisschen eine harte Schicht, dann kann der Regen auch nicht so gut eindringen. Die Regel ist ungefähr einmal hacken, ersetzt zweimal gießen. Also wenn ich einmal den Boden halt so ein bisschen mit so einer Hacke halt bearbeite und es dann ein bisschen so eine grobere Struktur ist, dann eben der verdunstet nicht so viel und da sparen wir einfach dann das Gießen. Mhm. Und das Bodenleben bleibt dadurch auch besser erhalten, weil es einfach nicht so verhärtet ist. Also da braucht man jetzt nicht wirklich abgraben oder so, sondern einfach nur oben den Boden halt, weil das wird oft dann ein bisschen fester, dass man das einfach ein bisschen auflockert wieder. Und dann hilft es natürlich auch noch, das haben wir ja auch, glaube ich, jetzt schon sehr oft erwähnt, dass man mulchen sollte mit Kompost oder mit Grasschnitt oder Rindenmulch oder so. weil man dadurch auch den Boden schützt. Da kann eben weniger auch verdunsten. Damit spart man dann eben auch Wasser, braucht man weniger gießen. Das kann man auch im Topf machen, dass man einfach oben auf dem Topf ein bisschen Schicht an Mulch drauf gibt. Hackschnitzel oder Grasschnitt oder Kompost oder so. Also ein bisschen groberen Kompost. Prinzipiell sollte das schon bei Hackschnitzel zum Beispiel oder bei Rindenmulch ein paar Zentimeter hoch sein. Das geht jetzt im Topf eher schwieriger, weil da braucht man eigentlich auch die Erde dann. Aber man kann es ein bisschen halt schon auch adaptieren für den Topf, halt, damit einfach da das schön bedeckt ist. Und einfach ein bisschen Schutz. Das hilft auf jeden Fall besser als nichts.
Mhm.
Generell ist einfach so, dass das wichtig ist, dass man wenig versiegelt, beziehungsweise Sachen nicht mehr versiegelt hat, also Stellen nicht mehr versiegelt hat, dass man es nicht mehr braucht, so, dass man es wieder entsiegelt, also dann irgendwie zum Beispiel Parkflächen nicht als durchasphaltiert, sondern mit so Grassteinen macht, weil dadurch einfach der Boden schon mal viel mehr aufnehmen kann und dann einfach viel mehr Wasser im Boden auch vorhanden ist und damit kann man dann auch Überschwemmungen vorbeugen. Das kommt dann eben in der nächsten Episode auch noch, wo man uns um das Extremwetterereignis-Thema geht. Da ist es natürlich nochmal wichtiger, wenn man das, also im Rahmen von dem, aber es ist generell einfach wichtig, den Boden da möglichst wenig zu versiegeln und möglichst dafür zu sorgen, dass der Boden seiner Funktion als Wasserspeicher auch gerecht werden kann. Ja, organisch düngen habe ich eh schon gesagt, baut eben Humus auf. Im Humus wird wieder Wasser gespeichert, sparen wir auch wieder das Gießen der Pflanze, geht es einfach besser, weil da einfach laufend dann mehr Feuchtigkeit verfügbar ist. Und auch gut ist es einfach, wenn man generell weiß und informiert, welchen Boden man hat. Also wie ist der Boden beieinander, ist viel Humus drinnen, sollte Humus aufbauen. Also Humus aufbauen ist immer gut. Mhm. Vor allem, wenn man ins Freiland setzt, ist es generell wichtiger zu wissen, wie ist die Versorgung von meinen Pflanzen gegeben, welche Nährstoffe sind drinnen. Aber ist es ein Lehmboden oder ist es ein Sandboden? Ist auch ganz interessant, weil Lehmboden kann recht viel Wasser speichern, Sandboden kann sehr wenig Wasser speichern. Und das ist einfach gut, da mit dem zu beschäftigen. Ist auch ganz interessant, da kann man einfach so Bodenproben an ein Labor schicken, an die AGES zum Beispiel. Also die analysieren es dann und sagen dann, was man für einen Boden hat und wie der beieinander ist. Ja, das war jetzt der Boden sozusagen, der die Matrix ist fürs Wasser, also das halt, wo das Wasser da drinnen sein muss, wo das will, und das dann der Pflanze zur Verfügung gestellt wird. Und dann kommen wir eben zur Pflanze. Also welche Pflanze habe ich überhaupt einmal, wie sind die Wurzeln ausgebildet, wie ist die Blattbeschaffenheit und wie ist der Boden auch bedeckt? Das ist auch relevant da. Also prinzipiell sollte man, wenn man so um den Rasen jetzt zum Beispiel geht, einfach schauen, dass man nicht zu kurz mäht den Rasen oder einfach auch idealerweise halt einfach so Blumenwiese stehen lassen, immer nur ganz wenig mäht, also zweimal im Jahr, einmal im Jahr, weil so nämlich der Boden gut beschattet bleibt und dann auch weniger verdunstet. Also je wärmer es natürlich ist, desto mehr Wasser kann die Luft aufnehmen und das sollte man schauen, dass es am Boden oder auf der Bodenoberfläche nicht recht kühl ist oder kühler, ja, möglichst kühl. Und das schafft man, indem man halt da möglichst schaut, dass der Boden bedeckt ist, eben entweder mit irgendwelchen Deckpflanzen im Beet oder bei der Wiese eben, dass dann einfach da das Gras höher wachsen kann. Mhm. Natürlich auch für Nützlinge, für Insekten, super, wenn man da eine Blumenwiese hat. Heißt dann ein Nebeneffekt. Also die Pflanze verdunstet über ihre Blätter Wasser, dadurch saugt es dann von unten wieder was rauf. Oder? Das ist so ein Sog. Oben geht es weg, das Wasser, und dann muss von unten wieder was nachkommen. Und da gibt es eben bei Pflanzen, die das eben von dem Lebensraum her, von dem im Natürlichen halt gewohnt sind, dass es heiß ist, die haben sich dann eben angepasst an verschiedene Sachen, eben wie hellere Blätter, wo eben das Sonnenlicht viel reflektiert wird, dicke Blätter, da hat man dann wenig Oberfläche, und die Behaarung. Das ist halt wie wenn ich den Boden bedecke mit Pflanzen, so sind halt die Blätter dann bedeckt mit Haaren. Wenn man jetzt die verschiedenen Pflanzenarten voneinander vergleicht, ist es so, dass es gibt so weiße Pflanzen, also die recht hell sind, so Salbei zum Beispiel, das ist ja recht hell.
Mhm.
Und der hat auch so ein bisschen haarige Blätter.
Ja.
Und ein bisschen dickere Blätter. Und also eben diese weißen, dicken, behaarten Blätter brauchen wenig Wasser, weil da wenig Wasser über die Blätter verdunstet. Dann heimische Pflanzen sind generell eher zu bevorzugen, aus verschiedenen Gründen, auch aus Gründen der Biodiversität. Aber die sind zum Beispiel jetzt auch, was die Witterung betrifft, her gut bei uns angepasst. Natürlich jetzt im Rahmen vom Klimawandel, es wird immer wärmer, kann man durchaus auf mediterrane Orten auch zugreifen. Und ja, die heimischen Pflanzen kennen prinzipiell eben mit dem Umgehen, dass es halt im Sommer mal auch trocken sein kann, dass es im Winter aber auch kalt ist, das darf man nicht vergessen. Bei uns hat es im Winter dann doch durchaus einmal längere Kälteperioden und das schaffen halt viele mediterrane Pflanzen nicht. Und deswegen ist es halt gut, wenn man auf heimische Pflanzen auch zurückgreift, weil das ist eben kennen. eine Pflanze, die eigentlich sehr überraschend oder vielleicht überraschend sehr gut gegen diese Verdunstung gewappnet ist, ist das Edelweiß. Das hat ja sehr helle Blätter oder helle Blüten und das ist voll viel behaart. Und das ist einfach so, weil es im Gebirge halt da oben einfach, da kann es auch mal sehr lang sehr heiß sein, vor allem auf solche Schotterflächen. Und da ist halt wirklich oft sehr heiß und das muss sich wirklich davor schützen, dass da so viel verdunstet. Ja, logischerweise brauchen größere Pflanzen mehr Wasser, weil die haben mehr Fläche, wo was verdunsten kann. Aber die haben natürlich auch dementsprechend mehr Wurzeln. Also die kommen weiter runter. Das ist jetzt, wenn es normal irgendwo wächst, natürlich braucht man jetzt deswegen nicht mehr gießen, wie kleinere Pflanzen. Aber wenn sie zum Beispiel in einem Topf wachsen, dann haben die ja, also zum Beispiel, wie du gesagt hast, mit dem Oleander, der ist eigentlich eine recht große Pflanze, aber hat nicht sehr viel Volumen im Topf zur Verfügung. Da ist dann oft so, dass die Wurzeln, also eigentlich hauptsächlich Wurzeln sind. Der hat jetzt eben nicht die Möglichkeit, dass er dann lange Wurzeln nach unten macht und sich von irgendwo unten das Wasser holt. Und deswegen muss man viel gießen. Das ist nicht so, dass der Oleander per se sehr viel Wasser braucht, weil das ist eben so eine Pflanze, die hat auch dicke Blätter. Und es kommt aus dem mediterranen Bereich, ist eigentlich eher das gewohnt, dass es sehr heiß ist und einmal trocken ist. Aber eben, wir haben es meistens bei uns in Töpfen, weil es im Winter nicht aushält bei uns draußen. Und deswegen muss man viel gießen. So prinzipiell, ich versuche halt, dass ich eigentlich meine Pflanzen so, die jetzt im Boden stehen, im normalen, eigentlich nicht gieß, weil ich sage, das sollen schauen, dass sie quasi selber da überleben und einfach lange Wurzeln machen und selber das Wasser suchen. Kann man einfach ein bisschen herausfinden, auch dadurch, welche Pflanzen bei einem gut wachsen und ja. Was halt vielleicht schon wichtig ist, ist jetzt, wenn man Pflanzen neu setzt, weil die einfach nur das nicht kennen, die Umgebung, die haben noch nicht die Wurzeln, die langen oder die gefunden, wo das Wasser jetzt da vielleicht wäre, da muss man dann schon immer wieder neu gießen. Gerade wenn man so einen Baum pflanzt oder eine Hecke ansetzt, die gehört immer wieder gegossen, weil die eben dieses Wurzelwerk erst bilden muss. Mhm. Ja, natürlich auch junge Pflanzen, wie man jetzt aus Samen oder so zirkt, wenn jetzt da die Oberfläche austrocknet, dann sind die natürlich als erste betroffen, weil die haben ja auch noch nicht so die lange Wurzeln. Ja, dann haben wir noch den Zeitpunkt. Wann sollte man gießen? Das kommt eben sehr darauf an, wie das Wetter ist. Der richtige Zeitpunkt zum Gießen ist entweder der frühe Morgen oder auch am Abend kann man gießen. Wichtig ist einfach, dass man nicht dann gießt, wenn es voll heiß ist zum Mittag. Oder also wenn die Sonne da voll hinbrennt. Weil wenn man da jetzt gießt und dann eben, es geht meistens schon ein bisschen was auf die Blätter an, aber man bemüht, den Boden zu gießen, dann entstehen so kleine Tropfen auf die Blätter. Und das ist ja so geformt wie eine Lupe. Und wenn man da die Sonne dann reinscheint, dann kann es passieren, dass die Blätter verbrennen. Weil da sich diese Sonnenstrahlen so bündeln auf einem Punkt, dass dann eben die Blätter da so Brandspuren halt kriegen. Ja.
Das heißt eigentlich, ein Rasenspringer am Tag aufstellen ist nicht so günstig. Ist nicht so
günstig, ne. Ja, also generell eben, es ist halt deswegen auch gut, weil dann einfach die Luft nicht mehr so heiß ist und nicht mehr das, was jetzt oben quasi gegossen wird, so schnell wieder verdunstet. Und deswegen ist es auch generell so Rasensprenkler oder halt, wenn man jetzt so Überkopfbewässerung macht, das heißt, wenn man von oben drauf gießt, das ist eigentlich nicht so gut, weil da sehr viel verdunstet wird. Auch durch das, weiß nicht, es wird ja quasi in die Luft schon gesprüht und dann verdunstet es entweder da gleich oder es ist halt dann sehr oberflächlich auf die Blätter drauf oder so und dann verdunstet da sehr viel. Also wichtig ist eben, wie du auch schon gesagt hast am Anfang, wichtig ist wirklich direkt möglichst zur Pflanze auf den Boden.
Und bei uns ist es meistens so, dass der Rasen dann im Sommer sehr aufbrennend ist. Hilft es dann im Gras auch nichts, wenn man am Tag sprenkelt?
Also untertags, also wenn es jetzt, sag jetzt mal zwischen 10 und 4 oder so, sollte man es eher nicht machen, weil das eben so heiß ist. Also am besten ist es eben in der Früh oder am Abend. Und wenn man es am Abend gießt, kann es über Nacht ja gut auch noch einziehen in den Boden. Das ist gut. Morgen geht es eben auch. Generell ist beim Rasen, das ist immer ein schwieriges Thema, gerade jetzt, wenn es eben heißer wird. Man muss sich ein bisschen, glaube ich, verabschieden bei uns vor diesem schönen englischen Rasen. Weil in England funktioniert das halt, weil es da einfach quasi immer ein bisschen feucht ist und es ein bisschen regnet. Ja. Es ist jetzt nicht so lange, dass da so lange Trockenzeit gibt. Und wenn man jetzt in den mediterranen Gegenden schaut, die haben eh ganz wenig einfach einen englischen Rasen. Weil in London ist das halt immer voll arg irgendwie mit einer Bewässerung, die halt irgendwo im Boden ist oder so. Also wir müssen eher uns dorthin orientieren, weil es bei uns ja durch den Klimawandel eher halt mediterraner wird, sage ich jetzt. Ja. Was ihm hilft, ist, wenn man eben da ein bisschen das Gras höher stehen lässt, weil das dann eben schattiger ist am Boden, ein bisschen kühler. Und wichtig ist der Humusaufbau. Also auch beim Gras, also beim Rasen schauen, dass der gedüngt wird, dass du das Bodenleben Humus aufbauen kann, dass man da vielleicht da Kompost ein bisschen großflächig ausstreut. Das ist einfach, wenn man wirklich einen Rasen irgendwie noch halbwegs erhalten will, ist das gut, wenn man dann einfach schaut, dass der Humusgehalt passt. Also je dunkler der Boden, desto mehr Humus ist drin, und das kann man auch schauen beim Rasen, wie das da drunter ausschaut. Ja, das ist, also das, der Boden muss die gute Struktur haben. Beim Rasen ist es so, dass der Aufteil ein bisschen verdichtet ist. Und dann kann er auch nicht mehr so viel Wasser halten, dann rinnt es eher oberflächlich ab. Also eben der Boden muss gut passen, muss krümelig sein. Und das Wasser sollte halt möglichst direkt auf den Boden kommen und gut oder gut einsickern können auf jeden Fall. Ja, das war es jetzt von meiner Seite her zum Thema Gießen und Wassersparen. Hast du noch Fragen?
Habe ich einfach einige geworfen schon.
Na gut.
Das war es dann auch schon wieder. Wir hoffen, wir konnten euch einiges über das Wassersparen im Garten beibringen. Und ihr wisst jetzt, dass man die Pflanze nicht auf die Blätter gießt. Und
das wird Zisterne haben.
Ihr könnt uns natürlich weitere Fragen, Empfehlungen, Wünsche, Anregungen, Beschwerden auf Instagram schreiben. Da heißt man igel-podcast oder auf Facebook, da heißt man @podcastigel. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. I'm ready.
Sicher?
Mhm. War das die letzte?
Mhm. Ich bin unvorbereitet.
Ja, okay.
Genau. Kohlenstoffkreislauf. Das war die...